Okay, also ich hoffe, dass das funktioniert und dass der das aufnimmt. Ja. Schaut zumindest mal so aus.
Da gibt's
eine okay, gut. Es funktioniert. Hoffentlich. Okay, gut. Ja, also vielen Dank für die Zeit, für das Interesse. Ich würde eh gleich gern anfangen, auch mit Risse im Beton. Was war für Sie, können Sie ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte von dem Film sagen? Was hat Sie dazu bewogen, diesen Film zu machen, diesen Stoff anzudenken, zu entwickeln? Wo war da der Antrieb?
Es waren zwei Sachen. Also zuerst einmal wollte ich unbedingt mit Murat Han nochmal arbeiten, mhm, und ihm auch die erste Kinohauptrolle geben, mhm, weil ich mir sicher bin, dass wenn ich es jetzt nicht gemacht hätte, hätte es bald wer andere gemacht, und deswegen wollte ich der Erste sein. Mhm. Ich durfte ihn ja entdecken und mit ihm arbeiten, schon bei meinem letzten Kurzfilm auf der Akademie und dann, mhm, beim ersten Kinofilm. Und dann haben wir, also die Peter, meine Drehbuchautorin und ich, haben dann versucht, etwas auch auf ihn drauf zu schreiben und zu entwickeln.
Mhm. Also fast so ein Schauspielerfilm dann, ein bisschen für ihn.
Quasi, aber halt, wir haben uns schon überlegt, welche Geschichte könnte auch zu ihm passen. Mhm. Ne? Mhm. Das war so das eine Ding, und zu der Geschichte gekommen ist es dadurch auch, dass mich dieser zweite Bereich, warum ich diesen Film machen wollte, so interessiert hat, und das waren diese Jugendlichen, die im Film vorkommen. Mhm. Ne? Und zwar war es für mich schon so, oder ist es für mich noch immer so, dass ich Jungs und Mädels nicht verstehe, die dann so mit spätestens Anfang 20 glauben, ihr Leben ist vorbei, weil sie die Schule und die Lehre geschmissen haben und glauben, es ist jetzt vorbei und sie können nichts mehr mit ihrem Leben anfangen. Ne? Mhm. Und auf die Lehre und die Schule haben sie deswegen geschmissen, weil ihr der Aufwand und die Arbeit einfach zu viel waren, mhm, die sie da hätten reinstecken müssen für im Verhältnis dessen, wo dann wenig Geld rauskommt oder wenig Ruhm, Geld, Fame, alles mögliche. Ja? Also, mhm, dieses unrealistisch sein, dieses nicht reflektieren und irgendwie alles schnell und ohne Aufwand wollen und da nicht irgendwie über den Tellerrand schauen und sich denken, hey, aber das Leben ist nicht so, mhm, einfach. Dass man trotz Intelligenz, ja, das sind ja keine dummen Menschen, um, mhm, Gottes Willen, ja, also, mhm, trotz dieser Intelligenz so zu denken, dass hat mich sehr interessiert, warum das so sein kann. Ja? Mhm. Und das war einer der Beweggründe, warum wir dann auch diese Geschichte entwickelt haben, wo dann beides so schön zusammenkam.
Mhm. Das war in Papa auch schon ein bisschen angelegt, oder?
Ja, also das Interessante ist, dass wir diese Geschichte entwickelt haben. Zuerst einmal haben wir uns so amerikanische Sportfilme irgendwie als Beispiel genommen, mhm, gehabt, so wo ein Trainer aus der Bewährung so im Ghetto, mhm, Jungs irgendwie in irgendeine Sportart trainiert und so irgendwie mit denen dann näher kommt. So, das ist ja kein eigenes Subgenre fast schon. Ne? Mhm. Und dann wussten wir relativ bald, das ist für österreichische Verhältnisse extrem unrealistisch. Ja? Und dachten uns, das mit dem Rap-Ding könnte nicht schlecht sein. Danke. Und das in Kombination halt mit einer Vater-Sohn-Geschichte, die nochmal emotional auch berühren kann, so hat es das eine zum anderen geführt. Und da hatten wir am Ende die Geschichte. Und lustigerweise bin ich dann drauf gekommen, das könnte sich fast schon so lesen und so ansehen, als wäre es so eine Art inoffizielles Sequel zu Papa oder so, oder Papa nach 10, mhm, Jahren oder 12, mhm, Jahren oder so. Und das war eigentlich gar nicht so gedacht, aber im Nachhinein gesehen bin ich schon froh darüber, weil es so eine Art von Abschluss ist für diesen Film, weil man ja als Kurzfilm, oder also noch schlimmer als mittellangen Film, nicht die Aufmerksamkeiten bekommt natürlich, die man jetzt mit einem Spielfilm bekommt. Also jetzt, mhm, nicht als Regisseur, sondern, mhm, dass der Film diese Aufmerksamkeit, mhm, nicht bekommt. Mhm. Und deswegen bin ich froh, dass es durch diesen Film quasi einen Abschluss hatte. Das, was den Papa angerissen wurde, hier quasi weitererzählt wurde. Mhm. Vielleicht nicht zu Ende erzählt wurde, aber weitererzählt wurde.
Okay. Sie haben ja an der Filmakademie studiert, und bei Michael Haneke und Peter Patzak. Was ist denn Ihre prägendste Erinnerung an die Filmakademie?
Eine gute Frage. Eine prägendste Erfahrung, eine Erinnerung. Es gibt mehrere. Mhm. Es gibt mehrere. Es gibt zuerst die allererste Erfahrung auf der Filmakademie war der Tag der offenen Tür, wo ich noch nicht drin war und mich sozusagen getraut habe hinzugehen, in der Hoffnung zu erfahren, wie man sich bewirbt. Und ich noch weiß, dass der Assistenzprofessor von Patzak, der Hubert, so in die Runde der sich bewerben Wollender gesagt hat, was für eine Lebenserfahrung man braucht und welche Bücher man nicht gelesen haben muss, um sich überhaupt bewerben zu können, weil sonst macht es keinen Sinn so. Und ich saß da mit 18 drinnen, oder 19, weiß ich nicht mehr, und dachte, ich habe eh keine Chance. Und also habe ich es gelassen, mich zu bewerben, weil einfach ich mir dachte, das ist so, da kommt man nur rein, wenn man aus einem gewissen Elternhaus kommt, wo das schon einem in die Wiege gelegt wird quasi. Ja? Mhm. Weil woher soll ich das sonst wissen? Ja? Mhm. Das war so die erste prägende Erfahrung. Und dann, dass ich da aufgenommen wurde, dann viele Jahre später, also 4, 5 Jahre später.
Warum haben Sie sich dann doch beworben?
Naja, ich habe angefangen zu studieren, irgendwas anderes, also viele andere Sachen, von Religionswissenschaften bis internationale Entwicklung war irgendwie alles dabei, was mich einfach thematisch interessiert hat. Mhm. Aber es war halt überall klar, das wird nicht zu Ende gehen, ja, das wird nicht passieren. Mhm. Und dann mit 22 wusste ich, das kann nicht so weitergehen, ich werde es trotzdem probieren. Ja? Und habe ein paar Bücher gelesen gehabt, schon in der Zwischenzeit und so. Und habe mich doch beworben und es wurde nichts, ich kam nicht mal in die erste Runde. Ja. Mhm. Und es war schon ein großes Schockerlebnis für mich, auch eine prägende Erfahrung. Aber ich wusste auch zur gleichen Zeit, aufgrund von Biografien, auch von vielen Regisseuren, weil ich einfach wissen wollte, wie wird man Regisseur? Also jetzt nicht, wie macht man gute Filme, weil das muss man sowieso können und lernen, aber wie wird man überhaupt Regisseur, sodass man das als Beruf ausüben kann? Ja? Mhm. Also jetzt nicht als Hobby. Das war für mich von Anfang an eine der wichtigsten Fragen, weil ich wusste, ich bin ein Arbeiterkind, ich kann es mir jetzt nicht leisten, zu Hause zu sitzen und für mich Filme zu machen und einfach das halt Hobby auszuüben und irgendwie damit glücklich zu sein mit einem Bürojob. Das wird sich nicht ausgehen. Ja. Das ist schon mein Leben, ich will, dass es mein Leben ist. Ja. Und nichts anderes. Und dann, also wie gesagt, wusste ich, dass man die Filmakademie nicht unbedingt braucht, um Regisseur zu werden. Und habe dann angefangen, einfach in der Filmwirtschaft zu arbeiten, als Kaffeeholer, Setrunner, Produktionsassistent und so weiter. In der Hoffnung, dass ich mit Regisseuren reden kann, um zu wissen, wie sie es geschafft haben. Und das habe ich auch sehr viel gemacht. Also ich habe mit sehr vielen gesprochen und ich hatte noch diesen naiven Gedanken, ich könnte mich hocharbeiten, was jetzt im Nachhinein gesehen sehr dumm war, weil das in Österreich nicht klappt. Also in der Türkei zum Beispiel ist es schon fast gang und gäbe, dass man besonders bei Serien sich über die Regieassistenz zum Regisseur hinarbeitet. Mhm. Aber in Österreich überhaupt nicht. Ja, oder in Europa, glaube ich, nicht so wirklich. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich. Ich dachte mir, von Regieassistenz kann man sich hinarbeiten, also muss ich irgendwann Regieassistent werden, also muss ich mal mich dorthin handeln langsam. Mhm. Das ging so 1, 2 Jahre. Ich habe extrem viel gearbeitet, alle möglichen Filme in allen möglichen Produktionsfirmen, auch in der Werbung. Und dann habe ich zufällig jemanden von der Filmakademie kennengelernt, die die Video gemacht hat bei irgendeinem Film. Und die mir gesagt hat, du bewirb dich nochmal, weil wenn du nicht mal in der ersten Runde warst, dann haben sie wahrscheinlich nicht mal deine Filme gesehen. Man kann es auch quasi die gleichen Filme abgeben, weil ich hatte keine Zeit, um Filme zu machen, aber ich habe gearbeitet, ja, an einem Filmset als Fahrer oder so. Und dann da dachte ich mir, okay, was soll's, habe eh nichts zu verlieren, weil die haben mir nicht mal Feedback gegeben zu meinen Filmen. Also habe ich quasi fast die gleichen Filme nochmal abgegeben, also 2 von 3. Mhm. Dann war ich auf einmal in der ersten Runde und kam direkt vom Filmset, habe ich mir irgendwie freigenommen und war in der Bewerbungsrunde quasi. Und die erste Frage war, warum habe ich die gleichen Filme abgegeben wie letztes Jahr? Also ich dachte mir, oh nee. Eigentlich wollte ich ja nur Feedback zu den Filmen, weil ich ja nicht bekommen hatte. Und so hat sich das eine zum anderen ergeben und dann hatten wir Gespräche und dann war ich in der nächsten Runde, in der nächsten Runde, in der nächsten Runde und auf einmal war ich auf der Filmakademie und das war schon für mich so etwas Besonderes, ja, weil ich war irgendwie der erste Kurde, quasi einer der ersten aus der zweiten Generation, die da irgendwie aufgenommen wurden. Also der erste Kurde aus Österreich, weil ich war mit Hüseyin aus im selben Jahrgang. Das war auch eine ganz tolle Zeit, auch ganz tolles Erlebnis, weil wir fix davon ausgingen, dass sie einen von uns einfach wegen der Quote aufnehmen werden und der andere wird dran glauben müssen. Aber zum Glück haben sie uns beide aufgenommen. Und dann auf der Filmakademie habe ich weiter angefangen zu arbeiten in der Filmwirtschaft, aber habe dann angefangen, meine Filme zu machen, also auch Kurzfilme und so weiter und wollte sehr viel auf einmal immer, manchmal auch zu viel. Und da war meine prägendste Erfahrung, dass ich einfach auch drauf gekommen bin, ich bin kein Drehbuchautor. Ja. Mhm. Also das nicht, weil es einfach jetzt vom Talent sich her vielleicht gar nicht ausgeht, oder das kann ich nicht mal beurteilen, ja, aber dass ich wusste, ich kann nicht beurteilen, was ich schreibe. Ja. Ich schreibe es, es liest sich irgendwie okay, aber es ist, ich würde mich das nicht trauen zu filmen, ne? Weil ich traue mich nicht, das zu beurteilen. Ne? Und dann bin ich drauf gekommen, dass dieser Regieberuf noch perfekter irgendwie für mich ist, als ich schon sowieso im Gefühl hatte, weil man als Regisseur ja immer Dinge beurteilen muss, die man nicht selber erschafft, ja. Das erschaffen ja alle als immer andere. Also der Schauspieler erschafft seine Figur und der Drehbuchautor erschafft die Geschichte, die man vielleicht auch gemeinsam entwickelt hat, ja, wie es bei mir und der Petra ist. Und der Kameramann macht die Bilder, die man mit ihm oder mit ihr auch erschafft, aber es sind letzten Endes Menschen, die dir etwas vorschlagen und du dann darüber urteilst, ob es für das Gesamtprodukt gut und richtig ist oder nicht. Ja. Das heißt, ich habe quasi immer ein Gefühl dafür, was ich sehe oder fühle oder höre. Mhm. Aber wenn ich selber erschaffen muss, ist es so, wie wenn ich jetzt der Schauspieler sein müsste oder so oder selber die Kamera machen müsste. Und dann habe ich den Abstand nicht. Und das ist bei Drehbuch genauso. Und deswegen ist die Zusammenarbeit mit der Petra so toll, weil wir ja gemeinsam die Geschichte entwickeln, aber sie es schreibt. Deswegen habe ich auch in Risse zum Beispiel keinen Drehbuch-Credit. Ja? Es ist ja nicht Drehbuch von uns beiden, sondern Drehbuch von ihr, weil sie es geschrieben hat. Ja? Wir haben es gemeinsam entwickelt. Deswegen steht auch nur Drehbuch-Mitarbeit, aber nicht Drehbuch. Ja? Und das ist für mich schon wichtig, weil ich weiß, dass es auch Kollegen gibt, die trotzdem den Namen reinreklamieren, obwohl sie kein Wort geschrieben haben oder so. Aber das, auch wenn ich geschrieben hätte, ich weiß nicht, sie hat die Hauptarbeit gemacht, also warum soll ich deinen Credit mal haben, ja? Aber warum es für mich eine prägende Erfahrung war, also jetzt so der lange Ausschweifer dahin, ist, weil es so schwierig bis unmöglich war, einen Drehbuchautor auf der Akademie zu finden, ja? Also ich habe rund um meinen Jahrgang, also sprich 3 Jahre davor und 3 Jahre danach, das sind sicher 1-2 Dutzend Drehbuchautoren und Autoren gewesen, alle mindestens 3-mal gefragt, ob sie nicht mal irgendwie zusammenarbeiten wollen, ob sie nicht eine Geschichte haben und so weiter. Und es hatte keiner oder keine eine Zeit. Ja. Also weil sie einfach an eigenen Geschichten gearbeitet haben oder selber Regie führen wollten oder schon mit anderen Leuten gearbeitet haben oder keine Ahnung. Und das war, dann war ich sehr glücklich, die Petra gefunden zu haben. Sie war eigentlich die Einzige, die sich da dieses Wagnis mit mir eingegangen ist. Ja. Und das war eine auch eine prägende Erfahrung, dass man lustigerweise ist sie genauso ein Arbeiterkind. Ja. Also bei so vielen anderen ist es halt nicht der Fall. Und das ist, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, vielleicht ist es auch so ein seltsamer Zufall, aber es ist halt, zum Beispiel beim Hüseyin ist es auch so, es ist als Arbeiterkind, da hast du einfach einen anderen Druck nochmal, einen anderen Stress, eine andere Motivation, du hast einfach, du weißt, es ist jetzt, du hast jetzt kein Netz, das dich auffängt, ja? Du musst arbeiten. Ja, und viele machen ist halt arbeiten und nicht auf die Muse warten. Ja? Und so sind wir das von Anfang an angegangen und waren auch sehr glücklich, dass wir eine Produktionsfirma gefunden haben, oder einen Produzenten besonders vor allem gefunden haben, der das auch aufgefangen hat, weil wir von Anfang an auch so viel zu viel wollten vielleicht und einfach auch so viele Geschichten entwickelt hatten, besonders auch nach Kummer, wo wir dann drauf kamen, wir wussten, wir hatten zum Beispiel ein Dutzend Plots oder so, alles Geschichten oder Settings, die uns interessiert hätten, und dachten uns, das wäre doch cool, das gemeinsam zu entwickeln mit irgendwem, aber dann sind wir drauf gekommen, hey, das kommt, aber das schaut irgendwie seltsam aus. Also wir sind drauf gekommen, dass Leute das irgendwie seltsam aufnehmen, weil sie sich denken, es ist uns eh wurscht, was wir machen. Weil wir so viele Geschichten zur Verfügung haben, die wir gerne entwickeln würden. Ja? Mhm. Was ja nicht der Fall war, weil wir die Geschichte, die dann wird, für die brennen wir, und das ist dann unsere Geschichte. Ja? Mhm. Und irgendwie kam es dann heraus, dass das gemeinsame Entwickeln mit Produktion von nur so 10 Zeilen bis zu einem Drehbuch, das ist schwierig bis unmöglich. Ja? Mhm. Man macht lieber das Drehbuch und spricht über das fertige Drehbuch, und dann hat man eine Basis. Ja? Und ja, aber so mit der Petra hat das halt super funktioniert, und dann waren wir halt in der Vega, und mit dem Katz hat es dann auch genauso gut funktioniert. Anders, aber gut. Und ja, das war jetzt eine lange
Antwort. War der Michael Haneke sowas wie ein Vorbild für Sie, oder haben Sie Vorbilder, die Sie filmisch auch geprägt haben oder beeinflusst haben in Ihrer Arbeit?
Vorbild, ich weiß nicht, ich wage das Wort Vorbild nicht so. Also es ist eher so eine Art von Faszination, oder eher so eine Art von denen lernen wollen. Mhm. Ja. Also ich weiß noch, dass lange Zeit war Funny Games einer meiner Lieblingsfilme, und da kannte ich Haneke noch gar nicht. Ja. Mhm. Weil der Film mich so fasziniert hat, weil der so anders war als alles, was ich bis jetzt gesehen hatte. Und ich bin jetzt auch keiner, ich bin jetzt auch nicht so aufgewachsen, dass ich jetzt mir die filmhistorisch wichtigen Filme da reingezogen habe. Ja. Also ich bin mit Hollywood und ORF groß geworden. Ja. Und das war dann aber auf einmal ein Film, der so anders war, der mich fasziniert hat. Ja. Und dann war das so, dass ich einen meiner ersten Jobs in der Filmwirtschaft hatte, in der Vega Film. Und ich weiß noch, wie ich in dieses Büro reinkomme und dieses Poster sehe. Und ich hatte auf einmal Gänsehaut und wusste in dem Moment, das ist jetzt ein einschneidendes Erlebnis für mein Leben. Es hatte überhaupt keine Grundlage, das war vollkommen jenseitig der Gedanke. Ja? Mhm. Also eigentlich ein dummer Gedanke, weil ich meine, ich war der Setrunner, ich habe Schokolade für Otto Fischer organisiert. Ja? Das war quasi mein Hauptjob an dem Set, ja? Mhm. Für irgendeinen Fernsehfilm. Und, aber trotzdem hatte ich dieses Gefühl, ich war euphorisiert. Nachdem ich den Katz kennengelernt habe, war ich so, das war für mich so, ich dachte, jetzt wird sich mein Leben ändern. Das war vollkommen hirnrissig, ja? Aber es war so ein Gedanke, weil es war für mich einer meiner Lieblingsfilme. Und ja, dann habe ich halt auch durch die Filmakademie, also auf die Filmakademie war ich dann später natürlich, Haneke kennengelernt und so weiter, und bin dann draufgekommen, wie akribisch und genau und fast schon nicht besessen, aber einfach so extrem detailorientiert erarbeitet. Ja. Und das hat dann alles irgendwo Sinn gemacht, die Filme, und wenn man ihn kennengelernt hat. Aber es war kein Vorbild. Aber es war eine tolle Erkenntnis, dass es noch mehr Arbeit braucht, als man geglaubt hat, reinstecken zu müssen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und was mich aber nicht abgeschreckt hat. Ich dachte, das ist geil, ja, super. Genau das will ich machen. Das ist man muss einfach auch so versessen dran arbeiten, weil für mich ist es einfach auch immer jetzt nicht nur so die Leidenschaft, die man die Berufung, die man zum Beruf gemacht hat, sondern es ist halt auch irgendwo Existenzgrundlage. Ja? Also ich mache das ja jetzt nicht so als quasi nebenher und denke mir, ich mache jetzt einen coolen Film, sondern es ist für mich, ich habe auch nichts anderes. Ja? Ich habe meine Familie, meine Partnerin und den Film. Das war es auch schon. Ja? Und dementsprechend weiß ich auch, dass alles von dem Film abhängt, von dem letzten Film abhängt, den man gerade gemacht hat. Ja? Mhm. Und dass nur der die Basis ist für den nächsten und nicht der Erfolg des Vorletzten oder Vorvorletzten oder sonst was. Ja? Und das und halt auch die Verantwortung dem Zuschauer gegenüber und den Geldgebern sowieso auch, aber vor allem dem Zuschauer gegenüber. Dass man jetzt keine Selbstverwirklichung wahrnimmt, sondern dass man eine Geschichte erzählt.
Wie würden Sie denn überhaupt so Ihre Philosophie als Regisseur beschreiben? Warum machen Sie Filme?
Die Philosophie, also ich habe für mich schon so ein paar Punkte, die mir wichtig sind. Das erste ist, dass ich zuerst das Herz berühren will und nicht den Intellekt. Dass man aber natürlich über den Film nachdenken soll, ist klar, aber nicht während dem Schauen und irgendwie zuerst soll er mich berühren und dann kann ich drüber nachdenken. Der umgekehrte Weg ist meiner Meinung nach ein bisschen so manieriert, ja? Also ein bisschen prätentiös. Und klar sind die Emotionen, die ich oder die wir behandeln, dann ein bisschen größer und mehr als das, was man so im österreichischen Kino vielleicht kennt. Aber ich denke mal, das ich weiß es nicht. Also wenn ich mir so leise, aber auch berührende, schöne, gute Filme anschaue, die jetzt nicht Shakespeare aus Nase nehmen, wie bei uns teilweise, dann denke ich mir, wow, das funktioniert genauso. Aber wir haben beim Entwickeln der Geschichte haben wir immer das, also die Petra und ich haben das Gefühl, das ist Film, da müssen wir halt schon auch ein bisschen bigger than life erzählen. Ja? Also da müssen schon Dinge kulminieren, dass da wirklich auch ein Drama entsteht und es muss da wirklich ums Eingemachte gehen. Ja? Deswegen habe ich auch größten Respekt vor Kolleginnen und Kollegen, die das anders machen und es genauso spannend ist. Ja? Es wäre mal eine Herausforderung, auch mal sowas zu machen. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal irgendwann. Aber also das ist mal so das Grundding. Und das andere ist natürlich, weil das werden wir auch irgendwie, wurde ich das im ersten Film so oft gefragt, warum entwickelt sich die junge Schauspielerin, also die junge Figur, die Aishe, warum verlässt sie nicht die Familie und so am Ende? Und ich denke mir die ganze Zeit, wir erzählen doch kein Märchen. Ja? Also ich habe sie den Film angeschaut, wie soll denn das funktionieren? Ja? Und da habe ich lange darüber nachgedacht, warum wir dann auch nicht in die Richtung entwickeln. Also abgesehen von davon, dass ich das nicht richtig gefunden hätte in dem Setting des Filmes, weil sie auch gar nicht das Gefühl hat, diese Familie verlassen zu wollen, weil die Familie sich weiterentwickelt hat. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Für mich war es dann klar, es gibt für mich immer drei Punkte, mit denen ich versuche, einen Film anzugehen. Und das ist, also bevor wir überhaupt entwickeln, also mit der Entwicklung der Geschichte, und das ist einfach die Figuren zu respektieren im Drehbuch, im Film, den Zuschauer zu respektieren und auch die Geschichte zu respektieren. Und das ist, und die, denen auf Augenhöhe zu begegnen. Ja? Und wenn ich diese drei Dinge nicht tue und irgendwen von denen bevormunde, ja, sprich zum Beispiel die Charaktere im Film, denen was vorsetze, wird es immer etwas Seltsames, unnatürlich wirken. Ja? Und genauso, wenn ich jetzt didaktisch dem Zuschauer etwas vorsetze, was er jetzt denken soll oder so, ja, ist es genauso für mich ein Film, der dann dessen Hauptanspruch nicht mehr der ist, dass er berühren soll, ja. Mhm. Und das sind schon für mich die wichtigsten Dinge.
Wie wichtig ist für Sie das Publikum?
Sehr. Es ist ja, also es gibt, ich glaube, Lars von Trier hat mal gesagt, das Publikum ist ihm egal, weil er macht den Film eh nur für sich. Ja. Mhm. Dachte ich mir, okay, das kannst du dir leisten, weil du Lars von Trier bist. Es ist so. Es ist eine zweischneidige Schwert, weil natürlich ist mir das Publikum das Wichtigste, weil für den macht man ja letzten Endes den Film. Ja. Mhm. Für wen sonst? Also nicht für meine Schublade oder nicht für das Regal, wo dann die DVD reinkommt. Ja. Mhm. Aber die Frage ist, wie sehr bevormundet man das Publikum? Also will ich, weil mir das Publikum so wichtig ist, mich so sehr verbiegen, dass ich dann Filme mache, die aus einer Art von Schablone rauskommen, die direkt ins Kino kommen und die dann sehr oft eine Struktur haben, die vorhersehbar ist, die quasi schubladisiert ist auch, ja? Die sehr auch oft auch oberflächlich bleibt. Ja? Mhm. Oder will ich versuchen, da tiefer zu gehen, auch auf die Gefahr hin, dass sich Zuschauer, die jetzt mainstreamiges Blockbuster-Kino anschauen, verschrecke oder schwerer ins Kino bekomme. Ja? Also das, was wir immer versuchen, auch die Petra und ich und auch der Michi Katz, wir versuchen, anspruchsvolles Kino zu machen, das die Leute universell berührt. Ja? Und das Seltsame ist, zum Beispiel bei Risse, bei Kummer war es auch so, obwohl das Thema mehr polarisiert, aber bei Risse war es viel eindeutiger, dass die Leute, die den Film sehen, sind durch die Bank begeistert, also sind berührt, extrem berührt, sind ergriffen. Das heißt nicht, dass den Film jetzt viele Leute sehen, leider, aber die ihn sehen, empfinden so. Das heißt, einerseits denke ich mir dann, okay, wir haben irgendwo die richtigen Entscheidungen getroffen. Andererseits denke ich mir aber, warum schaffen wir es nicht, mehr Leute ins Kino zu bringen, wenn schon die ihn sehen, es so empfinden? Warum hat das dann nicht einen Schneeballeffekt quasi, weil die ja auch drüber schwärmen und uns anschreiben und irgendwie Jugendliche, die sagen, ich habe mir den Film schon ein paar Mal angeschaut und so, ich warte nur auf die DVD, dass ich mir mehr Meier kaufen kann zu verschenken und der Film und andere, die der Film zum Nachdenken gebracht hat und über ihr eigenes Leben nämlich auch. Und Lehrer, die ergriffen sind, weil sie das täglich auch in ihren Schulen, in ihren Klassen erleben und so weiter. Das ist dann schon Themen, die irgendwo auch frustrieren, weil man sich denkt, hey, es fühlt sich wie der richtige Weg an für einen selbst und für die Zuschauer, die ihn sehen, auch den Film. Aber wieso schafft man den Sprung nicht drüber? Ja? Muss man wirklich es schablonenhaft angehen? Muss es so sein, dass man da irgendwie quasi Stars besetzt und eine oberflächlichere Geschichte erzählt, die zwar unterhält, aber die nicht hängen bleibt, um irgendwie mehr Zuschauer zu erreichen? Es ist halt schon so, dass man ins Kino geht, um eine Zerstreuung vom Alltag zu haben, ja, und sich zu unterhalten und nicht irgendwie jetzt mit etwas konfrontiert zu werden, das einen vielleicht anders, nochmal anders berührt. Und das ist halt, glaube ich, auch so einer der Grundprobleme jetzt auch von Risse gewesen, oder ist es, dass die Leute den Film nicht wahrnehmen als Film, der einen unterhalten soll, der einen berühren wird, sondern irgendwie zwei Menschen zweiter Generation drauf sehen oder dritter Generation drauf sehen und vielleicht noch den Fünfzeiler lesen über den Inhalt und sich denken, das klingt nach einem Problemfilm, das habe ich jeden Tag in der Zeitung, das brauche ich mir nicht nochmal im Kino ansehen. Und das ist extrem frustrierend, weil wir hatten zum Beispiel Bundesländerpremieren in allen möglichen Bundesländern, in allen fast allen Bundesländern. Und da sind Leute auf mich zugekommen, haben gesagt, hey, also ein Pärchen, das Karten gewonnen hatte und mir gesagt hat, sie hätten jetzt privat den Film jetzt so nicht angesehen. Ja? Und dann haben sie die Karten gewonnen und dachten sich, da haben sie den Inhalt gelesen, waren noch immer so hin und her, wollen wir uns das antun und so weiter. Und dann waren so glücklich nach dem Film, dass sie den Film gesehen haben und haben mir so gedankt, weil sie so ergriffen und berührt waren von dem Film. Und ich dachte mir nur, geht scheißen. Ja? Warum, ich meine, was ist denn das für eine Ansage jetzt? Weil, ich meine, das war so ernüchternd für mich, ja? dass da so eine Abwehrhaltung da ist, für einen Film so Vorurteile da sind, wo wir schon alles versuchen, diese wegzuräumen, aber das ist halt in den Köpfen der Menschen so verankert, dass es extrem schwierig ist, das wegzukriegen. Ja? Oder wir hatten eine Kooperation mit einem Verein Neustart und die Bewährungshilfe machen in Österreich, weil das im Film auch vorkommt. Und da kam auch ein Mitarbeiter, der gesagt, du, ich musste den Film mir jetzt beruflich anschauen. Privat hätte ich es nicht getan, aber ich bin so froh, dass ich ihn gesehen habe, weil er mich so berührt hat. Und ich dachte mir, warum hättest du den jetzt privat nicht angesehen? Ja? Das sind so schon Dinge, die sehr unbewusst gesagt wurden, ja, aber die so viel aussagen. Und das bringt mich schon zum Nachdenken, ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt die Art, wie wir jetzt und wie ich jetzt Filme mache, dadurch ändern könnte. Ja? Also ich habe jetzt kein Problem damit, Auftragswerke zu machen, die dann so aussehen, wie man es sich erwartet, dass sie aussehen sollen. Ja? Ich sehe das auch als Teil meines Berufsbildes so. Ja? Also ich habe jetzt gerade eine Fernsehserie gemacht und das war eine ganz neue Erfahrung und auch eine schöne Erfahrung. Ja? Und,
welche?
Cop Stories. Okay. Ich eingestiegen, ja, sehr kurzfristig. Aber ich weiß, dass ich einfach einen Kinofilm anders angehen würde. Also wenn es jetzt eine originäre Geschichte ist, die ich entwickle oder die aus den Köpfen von der Petra und mir oder von irgendwem und mir oder so herauskommt und wenn irgendwer an mich an ein Drehbuch irgendwie mit einem Drehbuch an mich herantritt und es mir anbietet, würde ich jetzt auch kein anderes Drehbuch daraus machen, aber ich würde schon es darauf hinlesen, ob die Geschichte funktioniert, ja? ob die Charaktere funktionieren und ob ihre Handlung in sich, in den Charakteren, aus den Charakteren heraus schlüssig ist und logisch ist, ja? Und ob die Geschichte in sich schlüssig erzählt wird, ohne dass man jetzt irgendwie den Zuschauer bevormundet, ja, und das irgendwie im Tablett im vorsetzt. Ja? Und also das wäre immer mein Ansatz, weil die Geschichte, jedes Drehbuch ist ja anders. Ja? Das ist ja das Schöne an dem, an diesem, eigentlich muss man Geschäft leider sagen. aber ja, das macht so spannend.
Was macht denn für Sie insgesamt den österreichischen Film aus?
Gute Frage. Dass er so heterogen ist. dass er so, dass man so eine breite Palette hat an Filmen, die so toll sind. Also jetzt auch auf einem richtig hohen Level sind, was das Handwerk betrifft. Und also abgesehen vom internationalen Erfolg, der jetzt meistens oder fast immer nur für eine gewisse Art von Filmen steht, ja, also für einen Arthouse-Film steht, der jetzt einen Festivalerfolg hat, ist auch das, was man so ein bisschen versucht, ist jetzt dieses direkte Mainstreaming aber auch nochmal anzugehen. Das macht man nicht in so einer Häufigkeit wie in anderen Ländern vielleicht, ja. Aber dass es auch gibt und dass das beides da ist und dass beides bei den Filmen, die gut funktionieren, auch funktioniert. Ja. Klar kann es nicht immer funktionieren, das ist halt, das ist eh klar. Ja. Aber dass es dann auch so eine Dichte gibt an Kolleginnen und Kollegen, die so eine hohe Messlatte legen für Filme, die so toll sind, an denen man sich messen muss, auch klarerweise, ja? wenn man im gleichen Land ist. Das ist das macht es nicht einfacher, aber es macht es fordert einen noch mehr und es pusht einen noch mehr und fordert einen dazu, noch härter zu arbeiten. Das ist schön, irgendwie.
Gibt es irgendetwas, das Sie im österreichischen Film vermissen, wo Sie sagen können, nämlich ein Defizit war?
Mehr Genrefilme. Auf jeden Fall. Mhm. Also das sind viel zu selten. Also es gibt so ein, zwei Produzentinnen und Produzenten, die das machen. Mehr ist es nicht. Klar ist Genre extrem schwierig. Aber ich bin froh, dass es die gibt. Ja. Also und das, wieso soll es nicht mehr geben? Mhm. Es ist halt die Frage. Also das Problem ist natürlich, Wenn man aus so einer Filmtradition kommt in Österreich, wo alles so extrem realistisch ist, ja, und dann einen Genrefilm macht, also weil zum Beispiel die Peter und ich haben ja lange über auch Genre nachgedacht, ja, haben auch versucht zu entwickeln und so weiter, aber wir standen uns oft im Weg, ja, weil wir einfach dann Charaktere, zum Beispiel bei einem Thriller, durchanalysiert haben, was würde er jetzt machen, was würde und so weiter, und dann kamen wir oft auf Lösungen, die zu einfach waren. Warum macht er das nicht gleich? Ja? Oder wieso macht er das nicht so und so und das wär's dann? Ja? Also dieses, es so zu konstruieren, dass man es nicht hinterfragt, ja? Obwohl es im wahren Leben viel dieser ganzen Hindernisse nicht gäbe, die ein Charakter ja braucht, um jetzt ans Ziel zu kommen, um den Film jetzt auch spannend zu gestalten. Ja? Dass diese Hindernisse auch so realistisch sind, ja. Das ist so, weil wenn man da, wie ich am Anfang jetzt gesagt habe, Respekt für den Charakter hat und Respekt für den Zuschauer und für die Geschichte, dann tut man sich nicht einen Gefallen, wenn man sich diese drei Sachen, wenn man zu sehr an denen festhält, wenn man einen Genrefilm macht, ja. Weil irgendwo muss man ein bisschen drüber hinwegsehen. Nicht zu sehr, weil dann wird es oberflächlich und unnötig. Ja? Aber man muss sich schon denken, dass es hat eigene Regeln, wie es funktionieren soll. Ja? Und das finde ich spannend. Sollte öfter gemacht werden.
Wie sehen Sie denn die Rolle des Fernsehens jetzt als Regisseur?
Wichtig. Also ohne den ORF gibt es den Kinofilm nicht so, wie es den jetzt gibt. Ja. Also dann nur mit einem so kleinen Budget, dass dann, ich behaupte, die Qualität dann einfach nicht mehr die wäre, die dann den österreichischen Film so erfolgreich macht, wie er jetzt ist. Ja. Und dementsprechend ist der unabdingbar. Ja. Und ich bin froh, dass es da gibt es schon Beschlüsse oder gibt es nur Gedanken, das jetzt zu verankern im Gesetz? Ich weiß es gar nicht mehr.
Der Betrag ist im Gesetz verankert, ja. 8 Millionen.
Ja, das ist ja mehr wenigstens etwas. Ja. Und das ist Also ohne dem wären wir ja alle aufgeschmissen, ne? Also Kinofilme machen. Und Fernsehen an sich, wir sind leider ein sehr kleines Land, dementsprechend ist der Fernsehmarkt auch sehr klein. Und das, was für das Fernsehen produziert wird, ist sehr wenig. Und die, die das seit Jahren sehr erfolgreich machen, machen das auch weiter. Und es sind halt ein paar wenige Kolleginnen und Kollegen, die das auch sehr gut machen. Und dementsprechend, glaube ich, darf man sich als junger Regisseur oder Regisseurin nicht die Illusion haben, dass man auch jetzt ins Fernsehen oder Fernsehfilme machen können wird, sobald. Das wird sich in Österreich nicht ausgehen.
Und die Rolle der Filmförderung? Naja, welche Rolle spielt die Filmförderung oder welche Rolle sollte die Filmförderung spielen?
Ich glaube, die Filmförderung spielt in Österreich genau die richtige Rolle, und zwar die einen in Ruhe lässt, die versucht, die Filme herauszupicken, die ihrer Meinung nach funktioniert. Und das halt mit einer quasi unabhängigen Jury. Also ich hoffe, dass sie unabhängig ist. Ich kenne die ja nicht so, ja, persönlich. Und es ist wie in ganz Europa oder zumindest im Festland Europa, dass es ohne die Filmförderung gibt es den Film nicht. Ja. Also da sind wir ja in Europa in einer sehr privilegierten und tollen Situation, wie ich finde. Ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, wenn man Finanziers überzeugen muss und wenn man keine A-List-Stars auf der Cast-Liste hat, wie man da dann an Geld rankommt, das weiß ich nicht. Ja. Und das ist, was ich so in Festivals mit Kollegen aus Independent-Filmemachern in Amerika so besprochen habe bis jetzt, ist es extrem schwierig. Ja. Dementsprechend ist die Rolle der Filmförderung, also ohne die gibt es dann einfach den Film nicht. Also die spielt nicht irgendeine Rolle, die ist die Basis für alles. Also es ist so, da braucht man jetzt keinen Hehl draus machen. Ja? Also es wäre lächerlich zu sagen, die Filmförderung ist wichtig, weil das Wort wichtig ist lächerlich im Verhältnis zu dem, was die Filmförderung wirklich ist. Weil ohne die gibt es den Film nicht. Wissen Sie, was ich meine? Mhm. Und dementsprechend, ich finde auch, also es gibt ja große Diskussionen, ob das System, das Jury-System in Österreich das Richtige ist. Man schaut immer wieder auch auf das dänische System mit einem Menschen, der sich dann darum kümmert und so weiter. Und ich war gerade in Dänemark, habe mit Leuten gesprochen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja? Also es ist, man kann nicht sagen, das eine ist besser oder das andere ist besser. Ja? Also es ist... Und von einem Menschen abhängig zu sein, ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist, als jetzt von einer Jury abhängig zu sein. Also das sind immer so Sachen, weiß ich nicht, da gibt es große Diskussionen, auch im Verband und so. Ich, keine Ahnung. Also es wird immer ein Für und Wider für alles geben, aber ich finde, das System, das wir jetzt haben, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Klar gibt es immer eine Enttäuschung, wenn man eingereicht hat und es wird nichts und man fragt sich, warum. Es gibt dann auch oft eine Antwort. Und oft ist es eine, die einen wahrscheinlich nicht zufriedenstellt. Aber ich weiß es nicht. Also ich war noch nie in der Jury, in der ÖFI-Jury oder in der FFW-Jury oder sowas. Ja. Würde mich übrigens freuen. Aber daher kann ich nicht sagen, warum Filme, die nicht gefördert werden, nicht gefördert werden. Ja? Kann ich, weiß ich nicht. Aber es ist auch für mich ein bisschen auch fies, das mich zu fragen, weil ich hatte die glückliche Erfahrung, zweimal gefördert worden zu sein und noch nicht die Erfahrung, die ich auch nicht erfahren will, nicht gefördert zu werden. Ja? Weil das ist sicher nochmal ein herber Rückschlag für Kolleginnen und Kollegen, die dann Monate und Jahre an einem Film arbeiten und ein paar Leute sagen, nee, das ist nicht gut genug oder das ist einfach funktioniert nicht oder so. Das ist sicher ein herber Rückschlag. Das ist, ich meine, das letzten Endes spielt man da auch mit Schicksalen irgendwo. Ja? Und das ist, also es ist kein Gefühl, das ich mal erleben will. Ja? Deswegen bin ich auch glücklich, dass wir bei Michi Katz sind, der auch Erfahrung hat in Jurys und wo er auch weiß, hey, das Projekt ist noch nicht reif genug, noch nicht gut genug und das braucht man jetzt gar nicht einreichen. Ja? Und der hat auch recht. Und wenn er sagt, hey, das ist jetzt gut, um einzureichen, gut genug, um eingereicht zu werden, weil das hat Hand und Fuß und das funktioniert und das ist gut, ja, dann ist das auch so. Und darauf muss man vertrauen können. Und das ist ja, diese schöne Beziehung, die man zum Produzenten haben kann.
Wie schauen denn Ihre nächsten Projekte aus? Was haben Sie denn so vor? Was beschäftigt Sie denn gerade als nächstes?
Naja, wir entwickeln gerade eine Geschichte, die ist leider nur sehr kompliziert. Deswegen gibt es noch nichts Handfestes. Also es geht um drei Menschen, drei verschiedene Schicksale, die für sich eine eigene Geschichte haben, wo sich aber ihre Leben kreuzen irgendwo. Ja? Und die dann sich gegenseitig beeinflussen in ihrem eigenen Leben quasi durch das, was passiert. Es ist eine schöne Geschichte, es ist eine auch eine berührende Geschichte, klarerweise, aber auch eine schwierige, weil man drei Schicksale hat, drei Geschichten hat, wo alle drei einen gleichwertig berühren können müssen, sodass man, wenn man jetzt von dem einen Charakter zum anderen geht, nicht den anderen vermisst und sich denkt, na komm wieder zurück. Ja? Mhm. Und das ist jetzt von der Konstruktion her natürlich eine Herausforderung, von der Charakterzeichnung eine Herausforderung, auch von der Art, wie die einzelne Geschichte erzählt wird. Schauen wir mal, ich warte stündlich aufs Drehbuch, ich weiß es nicht, das ist, schauen wir mal. Okay.
Letzte Frage noch.
Ja.
Wenn Sie sich in Bezug auf das Filmemachen irgendwas wünschen könnten, was würden Sie sich wünschen?
Mehr verurteilsfreie Zuschauer, die dann in einen Film gehen und nachdem sie den Film gesehen haben, darüber urteilen. Das würde ich mir wünschen.
Wunderbar. Vielen Dank.
Ich danke.
Wow, super. Das war das Beste.